Herzlich willkommen zum Good News for You Podcast. Schön, dass du wieder mit dabei bist.
Nahid Shahalimi ist in Kabul geboren. Sie stammt aus einer angesehenen, wohlhabenden Familie. Als der letzte König von Afghanistan, Mohammed Zahir Shah, gestürzt wird, wird alles anders. Der Krieg nimmt ihr den Vater und das Leben wird zur Hölle auf Erden. Reich und weiblich zu sein ohne ein Familienoberhaupt wurde zum Fluch, sagt Nahid. Im Alter von 12 Jahren muss sie mit ihrer Mutter und ihren 3 Schwestern aus Afghanistan fliehen. Sie finden Zuflucht in Kanada. In ihrem Herzen hat Nahid Shahalimi ihre Heimat nie verlassen. Die Autorin, Künstlerin und Aktivistin für Menschenrechte beschließt, zu ihren Wurzeln zurückzukehren. Sie spürt mutige, unerschrockene Mädchen und Frauen auf, um deren Lebensgeschichten zu erzählen. Nach über 3 Jahren Recherche sind das Buch »Wo Mut die Seele trägt« und der Dokumentarfilm »We the Women of Afghanistan – A Silent Revolution« entstanden. Berührende, ermutigende Zeitdokumente, die ein anderes Bild von Afghanistan zeichnen und insbesondere von den Frauen, die im Verborgenen wirken. Ich habe Nahid Shahalimi in München getroffen.
Die meisten in Europa, also wir wissen wenig über Afghanistan. Und das, was uns bekannt ist, das beziehen wir aus Nachrichten und jetzt auch mehr über die Menschen, die bei uns Zuflucht suchen. Wir hören von Krieg, wir hören von der Unterdrückung durch die Taliban, wir hören immer wieder von Bombenanschlägen, wir hören von Selbstmordattentätern. Wie würdest du dein Land beschreiben?
Alles, was man hört in den Medien, ist wahr, zu hundertprozentig, es existiert. Aber es gibt auch eine andere Parallelleben, die in Afghanistan passiert und läuft und keine achtet drauf. Und diese ganz kleine Teil, muss ich sagen, auch, das ist nicht eine ganz, sagen wir mal so, es ist nicht 80% oder 90% von der Bevölkerung, die das erleben. Aber diese ganz kleine Teil hat eine ganz große Macht und Potenzial. Für mich, ich war immer diejenige und bin ich immer noch, diejenige, die die positive Sachen sieht, zuerst als negative. Meine Augen oder mein Kopf wählt nicht die negative zuerst. Ich sehe diese Glas halb voll und nicht halb leer. Das ist auch ich glaube, es hat mit Charakter zu tun, das ist mein Charakter. So, vielleicht deswegen habe ich auch so ein Buch gewählt, um die andere Seite von den Wahrheiten auch zu zeigen. Wenn wir 80% oder 90% sogar der Zeit uns beschäftigen, um negative Sachen auf die Leinwände zu bringen, ob es, egal welches Medium, dann wieso nehmen wir diese Zeit auch nicht, die positive Sachen auch, weil es gibt sehr viele positive Sachen, die passieren, trotz all diese schrecklichen Sachen, die passieren in Afghanistan und für Frauen, Erpressung von Frauen auch. Aber es gibt positive Sachen auch.
Ja. Du musstest, als du 12 Jahre alt warst, aus deiner Heimat mit deiner Mama und mit deinen 3 Schwestern fliehen. Du musstest dein Land verlassen, weil euer Leben bedroht war. Was war passiert?
Krieg, die russische Invasion, ich meine, den Tag, wo vor russischer Invasion in 73, wo die Coup d'État ist passiert, hat eine neue Phase für Afghanistan angefangen. Und dadurch ist die Invasion auch nach ein paar Jahren dann stattgefunden. Wir sind geflüchtet, nicht nur, weil es Krieg gab, aber auch, weil wir Frauen waren und ich habe meinen Vater dort verloren. Und dadurch, weil wir keine Brüder haben. Es war sehr, sehr schrecklich für uns, weil es gab sehr viel Geld. Und mein Vater war ein wohlhabender Mann und ein sehr einflussreicher Politiker, sehr bekannt. Und wir waren Antikommunisten. Und das war keine gute Karten für uns. So, alles würde zur Hölle, wirklich. So, meine Mutter hat sich entschieden, mit ihren 4 kleinen Töchtern zu fliehen, nicht nur wegen Krieg, aber sondern weil es war sehr gefährlich für uns als Frauen, weil wir keine Brüder hatten.
Das bedeutet, in Afghanistan brauchst du als Frau auf jeden Fall einen männlichen Beschützer, wenn du halbwegs in Frieden und in Ruhe leben möchtest.
Schon, aber es gibt auch Frauen, die das alleine schaffen. Muss man auch dazu sagen, weil viele, viele Männer sind gestorben durch diesen Krieg. Und es gibt ganz, ganz, ganz sagen wir mal, Powerfrauen, die das alleine schaffen, aber es ist nicht einfach. Es ist nie einfach gewesen und wird es auch nicht einfach sein.
Für euch ist es trotz all der Schwere insofern gut ausgegangen, dass ihr in Kanada Zuflucht gefunden habt. Du hast dort deine Schule beendet, die genau. Universität besucht. Was hast du studiert?
Im College habe ich Fine Arts oder Bildende Kunst studiert. Das war immer meine Leidenschaft, sagen wir mal so. Und dann Uni war internationale Politik, asiatische Studium und Spezialität im Menschenrechte. Und da später im Leben, ich habe alles in einem Topf, eine kleine Gulasch gekocht. Yeah. Und das ist, deswegen sage ich, dass wenn man verschiedene Sachen mag, die überhaupt miteinander nichts zu tun haben, es funktioniert irgendwie. Und die sind diese innovative Ideen oder Initiationen, die ich mache, die wirklich kreativ sind, innovativ sind und neu sind. Es ist sehr schwer manchmal, weil viele sind damit nicht so, die verstehen das nicht, weil es so anders ist. Aber es funktioniert, weil es so anders ist.
Und ja. Ich stelle mir das sehr schwer vor. Du wirst als Kind aus all deinen Lebensbezügen herausgerissen. Du kommst in ein fremdes Land, in dem die Kultur auch nochmal komplett anders ja. ist. Du hast deinen Papa verloren, dein Zuhause. Wie hast du das verarbeitet? Wie hast du das gepackt, wie man in Bayern sagt?
Meine Mutter ist eine sehr, sehr, sehr starke Frau. Und ich glaube, dass diese Halt haben wir alle von ihr bekommen. Wenn man durch solche Tragödien so früh im Leben, man ist damit konfrontiert, irgendwie eine irgendwas dann weckt sich in dich und das und die nenne ich immer Überleben. Die Überlebensinstinkt ist auf einmal sehr, sehr stark. Man hat keine Ahnung, wie viel Kraft man hat, bis man so mit so einer Tragödie konfrontiert ist.
Und es kann vielleicht auch sein, du bist ja in einer sehr guten Familie groß geworden, auch mit deinem Vater. Ich glaube, ihr wart eine sehr glückliche Familie.
Ja, waren wir auch.
Die viel Kraft gibt. Und ich glaube, das lässt einen so etwas dann auch überleben.
Ja, sure. Weil, obwohl, wie gesagt, ich bin in einer 37-Zimmer-Villa geboren. Und das war nicht jede.
Nicht klein.
Das ist keine kleine, es war eine sehr behütete, privilegierte Familie. Aber auch Glück war da. Weil Geld kauft kein Glück, sage ich Ihnen die Wahrheit. Geld kommt und geht und das bedeutet absolut nichts. Und diese Motto war immer in meiner Familie. Meine Vater und meine Mutter, wir haben, Dutzende Leute, die gearbeitet haben im Haus, Küche oder Gärtner und so, aber niemand dürfte unsere Schlafzimmer sauber machen. Wir müssten selber unsere eigenen Sachen machen.
Also ihr seid von Anfang an
so, genau.
Erzogen worden. Das ist natürlich
es macht viel aus, wir waren keine, sagen wir mal so, gepamperte kleine Mädchen, Prinzessinmädchen. Ja. Das Leben war wie eine Prinzessin, weil wir waren glücklich. Mhm. Aber wenn es um unsere Sachen ging, wir haben unsere Sachen selber gemacht. Und das kommt von, ich glaube, dass diese Kraft kommt auch von, dieser Überlebensinstinkt kommt davon auch.
Yeah. Was hat dich dann nach Deutschland gebracht?
Oh ja, die Liebe. Die Liebe. Und es ist schon, über 17 Jahre, dass ich in Deutschland lebe, in München lebe. Und meine Töchter sind auch hier geboren. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin sehr, sehr froh, dass die hier geboren sind, weil München ist eine wunderbare Stadt und Deutschland ist ein sehr tolles Land. Und auch für Familien, diese Grundbasis von einer Familie, hätte ich das wirklich nicht besser wählen können. Das ist nur einfach so gegeben. Aber ich bin sehr froh, dass die Mädels sind hier geboren und dieser Schuss von Disziplin und Pünktlichkeit, die ganz wichtig ist in der afghanischen Kultur.
Du hättest ja einfach auch da bleiben können. Du lebst hier in Sicherheit, du hast dich im Westen gut eingelebt. Wie kamst du auf die Idee, in deine Heimat nach Afghanistan zu fahren zurückzugehen, um mutige Frauen aufzuspüren und diese zu porträtieren?
Die kommt durch... ich bin mit starken Frauen aufgewachsen. Meine Mutter ist die Vorbild von meinem Leben. Und ich sage es nicht, weil sie meine Mutter ist, weil sie wirklich, was sie dadurch gemacht hat, von Anfang an mit uns und durch diesen Krieg und danach und in Kanada, sie hat sich wirklich geopfert für ihre 4 Töchter, sodass dass wir Essen kriegen und Ausbildung kriegen und alles Mögliche, weil das ist schon eine große Opfer. Und danach, wenn wir alle im College und Uni waren, ist sie dann in College gegangen. Sie war in die gleiche College als ich und meine Schwester. Und das für mich, das war die Normalität für mich. So, ich habe es überall gesehen und ich habe es immer gemerkt, aber Afghanistan speziell war immer in meinem Kopf, seit ich 12 bin. Und ich wusste, dass irgendwann gehe ich zurück und dann gebe ich irgendwas zurück zu diesem Land. Menschenrecht war immer in meinem Blut auch, weil ich wusste, dass ich wollte das machen. Wie und welche Art und Form, das weiß man nie. Aber dann, wenn man diese erste Schritt nimmt, dann auf einmal blüht sich diese ganze Projekte zu einem großen Weltprojekt. We the Women, die inspirierende Geschichten von Frauen weltweit, ist basiert auf das. Ja, sicher, dass es sowas rauskommt von mir, weil ich das erlebt habe in meinem Leben. Und We the Women Afghanistan oder Womut die Seele trägt, diese Porträts von diese inspirierende Geschichten von Frauen von Afghanistan, ist ein Teil von diesem ganz großen globalen Projekt. Für mich ist es wahr und ist immer wichtig, diese Hidden Stories oder diese ganz, ganz versteckte Geschichten von Frauen und Männern, die sie unterstützen, da auf die, sagen wir mal, in eine Plattform da vorzustellen, weil ich finde, dass die bekommen nicht genügend Aufmerksamkeit.
In der Öffentlichkeit.
In die Öffentlichkeit. Und die sind die richtigen Heroines oder Heldinnen, die wirklich täglich ihre Leben im Spiel setzen, um eine größere Veränderung, nicht nur für afghanische Frauen, aber weltweit, diese erste Etappen, die sind die richtigen Aktivistinnen.
Und das wolltest du gerne sichtbar machen. Ich kann mir vorstellen, es kommt vielleicht auch noch etwas anderes dazu. Die Sehnsucht nach deiner Heimat.
Auch, oh ja.
Nach deinen Wurzeln.
Ich finde, dass die älter man wird, die mehr man sucht irgendwo eine... Nicht Halt, würde ich nicht sagen Halt, weil ich bin sehr, sehr glücklich in meinem Leben und ich bin zufrieden mit meinem Leben. Und gehe ich ins Bett mit Frieden. Halt brauche ich nicht so zu sagen, aber es zieht mich schon, die älter die ich werde, es zieht mich schon zu meinen Wurzeln, weil damit bin ich aufgewachsen. Ich bin sehr stolz auf afghanische Kultur, es ist eine wunderbare Kultur. Es bedeutet auch nicht, dass es hat keine negativen Seiten.
Zu deinem Buch, zu deinem Projekt, wo Mut die Seele trägt. Wie viele Frauen hast du insgesamt porträtiert?
Ungefähr, wir sind zwischen 22 und 25, ich glaube. Weil es gibt ein paar Teile, wo wir zum Beispiel Sportlerinnen genommen haben. Und da haben wir ja Mannschaften. Ja. Aber insgesamt ist ungefähr 25 davon.
Im Buch sind jetzt 20 Porträts.
Genau. Mhm.
Wie hast du diese Frauen aufgespürt? Du warst lange nicht in deinem Land, du kommst da wieder hin. Hattest du noch Kontakte? Du hast sicher noch Familie da. Wie haben sie dich aufgenommen?
Familie habe ich keins. Freunde habe ich, sehr viele Freunde, die hin und her gehen, wie ich. Die haben ihre NGOs oder die haben ihre eigene, wie heißt das, die haben ihre eigene Businesses oder Wirtschaftssachen, die die machen oder arbeiten sie für die, zum Beispiel für GEZ oder NATO oder ISAF oder eine von diesen EU oder egal was. Den Tag, wo ich mich entschieden habe, dass ich da gehe, habe ich einmal nur einfach so gegangen, ohne nichts. Ich habe eine Freundin gefunden, die für 6 Tage oder 7 Tage, eine Woche, ich glaube, sie wollte dorthin gehen. Ich habe gesagt, ich gehe mit. Und dann, es geht sehr schnell in Afghanistan, weil es diese sagen wir mal so, diese Kreis, die sich... Diese Kreis ist ganz klein da oben und die kennen sich alle.
Man sieht sich an.
Genau. Und da in einem Abend, wenn man in eine, sagen wir mal, eine Event oder sowas geht, innerhalb von 10 Minuten, und ich bin ein Mensch, die redet die ganze Zeit mit allem, man hat wirklich 50 Karten von alle Botschafter bis um alle, und dann, wenn man sitzt da für 2 Tage und E-Mails schreibt, innerhalb von wirklich eine Woche habe ich alle Kontakte, die ich brauchte, um die Frauen zu finden.
Ja.
Und das waren Journalisten von BBC bis um Al Jazeera und alle, die, weil die sind alle sehr bereit, um jemandem zu helfen, auch weil die wissen, dass es eine Kriegszone ist. Und die sind auch ab und zu in eine Ecke, und dann die wollen ihre... So, diese Netzwerk, die Networking ist sehr, sehr, sehr einfach dort, weil es eine selbstverständlich, dass keiner geht, um Urlaub zu machen in Afghanistan. Man geht da um eine Projekt.
Auch aufeinander angewiesen.
Genau,
ja.
Genau.
Eines der bedrückendsten Porträts für mich in diesem Buch ist das über Farkunda.
Ja.
Diese junge Frau hast du lebend gar nicht mehr kennengelernt.
Nein.
Ja. Und trotzdem hast du sie in deinem Buch aufgenommen. Magst du
erzählen? Ja, sure. Yeah. Farkunda, ihre Geschichte, ich war da ein paar Tage, bevor sie gestorben ist. Farkunda, sie könnte jede sein. Und deswegen, weil es hat so wehgetan, dass so eine, wie sagt man, eine blühende, junge Frau, die ausgebildet war. Und ja, sie hat ihre Halt im Islam gefunden. Und das ist ihre Recht. Es, vielleicht ist es nicht mein Ding, aber es war ihre Ding. Und sie würde nicht von die Hände von Taliban oder diese andere 18 oder 20 Extremistengruppen getötet worden. Sie würde von den Männern von Kabul getötet worden. Und ein paar Frauen auch am Anfang. Nur weil eine Mullah hat da geschrien, dass sie der Koran verbrannt hat. Und weil sie hat sich mit ihm so hingelegt und sagte, dass da diese Amuletten, was du da verkaufst, ist nur einfach Business. Das hat mit Islam nichts zu tun. Und er mochte das nicht. So eine falsche Geste, eine falsche Worte, eine falsche Ehren, Klamotten sogar, könnte sowas erregen. Und das sind die Realitäten von Afghanistan auch. Und ihre Geschichte war mir so, so, so wichtig, dass es nicht runtergeht. Und es ist nicht runtergegangen.
Sie ist, muss man dazu sagen, grausam ermordet,
ja,
gesteinigt worden, bis sie tot war. Man,
ja,
hat sie noch überfahren und
verbrannt.
Ihre
Leiche,
verbrannt.
Genau. Ihre Leiche haben sie verbrannt. Und das war nur, weil eine Mullah hat das geschrien innerhalb von wirklich Sekunden. Dutzende, Hunderte und dann Tausende Männer haben sie wirklich verprügelt, versteinert, getötet. 2 Stunden hat es gedauert ungefähr.
Was muss da stellvertretend für einen Hass in diesen Männern,
genau,
sein?
Genau, das war das. Das war für mich auch sehr, sehr grausam, weil jede Stein und jede, und das würde alles dokumentiert, muss ich ja auch sagen, durch iPhones und alle diese Mittel, die wir haben heute, und es ist alles auf YouTube. Jeder kann das sehen heute, und ich musste das sehen für diese Recherche, so dass ich das schreiben könnte. Und jede einzelne Stein und jede einzelne Kick oder Tritt würde dafür, es war da, um sie zu töten. Und man sieht das. Dieser Hass sieht man. So, genau das frage ich mich auch. Dass, wir sprechen nicht von Taliban. Wir sprechen von manche ausgebildete junge Männer, die das gemacht haben. Und dann am Ende, oh, ups. Und was hat die Regierung dafür gemacht? Nichts. Die haben fast 50 Leute im Gefängnis gebracht am Anfang. Und am Ende, keine würde im Gefängnis eingestellt.
Trotzdem, so berichtest du in dieser Geschichte, gab es dann doch auch etwas Gutes. Es,
ja,
hat doch viele Menschen in Afghanistan aufgeweckt. Was,
ja,
ist da passiert?
Ja. Genau wie ihre Mutter hat mir erzählt, sie hat gesagt, dass sie hat viel mehr bewegt für Afghanistan und für Frauen von Afghanistan und das gesamte Einstellung für Frauen, von Männern in Afghanistan. Wenn sie tot, durch ihre Tod und der Art und Weise, wie sie gestorben ist. Zum ersten Mal in der Geschichte von Afghanistan haben Frauen einen Sarg zum Friedhof gebracht. Das wurde nie gemacht. Und die haben es nicht zugelassen, dass ein Mann das anfasst. ist auch nicht fair für die anderen Männer, die wirklich unterstützen, Frauen unterstützen. Aber das war nötig, um eine, auch für, um diese Statements auf die Tische von Präsident zu bringen. Aktivisten sind zusammengekommen. Viele Leute sind auf einmal, die haben keine Angst gehabt, um über solche Sachen zu reden. So vieles hat sich geändert danach. Leider, leider musste eine junge, tolle Frau dafür sterben. Und eine kleine Revolution hat sich schon so bewegt in die Richtung.
Ich möchte noch auf eine andere Frau zu sprechen kommen in deinem Buch, die sehr viel für ihr Land bewirkt hat, Fatima Gailani.
Genau.
Du hast sie wie folgt zitiert. Es geschehen so viele positive Dinge in Afghanistan. Das düstere Bild, das die Medien zeichnen, ist nicht die ganze Wahrheit. Aber ich weiß ja, dass gute Nachrichten für die Medien meist keinen Nachrichtenwert haben. Und das ist generell ein Unding. Besonders schlimm aber für kriegsgeschundene Länder wie Afghanistan. Wofür steht Fatima Gailani und was meint sie mit den positiven Dingen, die in Afghanistan geschehen?
Die positiven Dinge, die ich gesehen habe, auch waren das. Wenn ich in Afghanistan jedes Mal, heute auch, mit all diese Bombe, was hochgeht in die letzten Zeiten, wenn ich da gehe, ich sehe sehr viele positive Sachen. Und genau, ich verstehe sie, was sie meint, weil wir zeigen das nicht. Es gibt junge Leute, die fließend Englisch sprechen und die haben ihre kleine Businesses oder große Businesses sogar dort, Geschäfte, und die sind ausgebildet, sehr, sehr intellektuell, und die sind aktiv politisch, sozial, und die bewegen sehr viel und die ändern sehr viel auch. Aber das wird, Entschuldigung, das wird nie gezeigt. Das wird nie gezeigt. Und das ist nicht fair, finde ich. Das ist nicht fair für die Arbeit, die die da leisten. Das ist nicht fair für die Afghanistan, die das braucht, um das zu sehen.
Und es zeigt bei uns ein Land, in dem nichts anderes passiert, genau, als Krieg, sich gegenseitig umbringen, was ja im Grunde genommen ein bestimmtes Niveau zeigt, wo man,
genau,
sagt, oh Gott, also da kann ich mich gut distanzieren. Ja. Aber in dem Moment, in dem ich eine andere Seite zeige, genau, kommen die Menschen näher.
Es ist auch sehr wichtig für den Westen, um das, ja, zu hören. Oder Deutschland, Österreich oder Schweiz, die diese Buch lesen werden auf Deutsch, um zu sagen, dass das NATO ist da. EU ist da und alle diese drei Länder sind in diese zwei Institutionen. Und dadurch, das bedeutet auch, dass wir, die Steuerzahler, dafür bezahlen für diese Kriege. Aber jetzt muss man auch dazu zeigen, was für Entwicklung wir haben geschafft. Und es wird so in internationalen Medien gezeigt, ob überhaupt keine Fortschritte gibt. Muss ich auch dazu sagen, dass ja vor 40 Jahren, ich meine, es gibt diese Kampagnen, die gehen durch soziale Medien oder Medien auch insgesamt, wo man zeigt, die vor 40 Jahren, wie Frauen waren frei und das und das und das. Und es gab so viele Frauen im Parlament und die waren aktiv im Gesellschaft. Ja, die haben recht, die waren aktiv im Gesellschaft. Aber nichts war nicht so nah als jetzt. Es ist 50 Mal mehr.
Ja.
Und diese Gelegenheit hätten sie nie bekommen, wenn es nicht wegen die internationale Hilfe wäre. Und das ist sehr, sehr wichtig, um das zu zeigen, dass diese letzten 16, 17 Jahren haben Frauen das wirklich einen Sprung gemacht, und die jungen Leute, jugendlich, haben so viel Kraft und so viel Macht. Bitte nicht vergessen, dass das über 50% von dieses Land sind unter 30. Und die haben eine ganz große Macht. Eine ganz, ganz, ganz große Macht. Und die machen sehr viel auch. Aber wieso geben wir denen diese Anerkennung, anstatt nur diese, ja, okay, es gibt sehr viele Tote, es gibt sehr viele Krieg, aber das ist die Politiker. Das ist der Job von Politiker. Civil Society oder Aktivisten oder Leute oder Journalisten, die haben die Verantwortung, um beide Seiten zu zeigen. Aber ich weiß auch, dass alle Journalisten, außer die freien Journalisten, die haben diese Macht nicht, wenn man für jemanden anderen arbeitet. Da oben wird entschieden, was gezeigt wird. Das weiß ich auch.
Bild.
Und welches Bild, genau.
Ja, ja.
Aber es gibt andere Bilder, und Gott sei Dank, es gibt Leute wie ich, die für niemanden arbeiten und das zeigen können.
Für mich selbst war diese dreijährige Recherchearbeit oft lebensgefährlich. Hast du mir erzählt,
ja, schon.
Worauf musstest du achten und wie bist du da vorgegangen? Du bist ja oft auch inkognito dann unterwegs gewesen oder bist plötzlich an einen ganz anderen Ort geleitet worden, als vielleicht vereinbart war?
Ja, muss man wirklich sehr, sehr schlau umgehen in Afghanistan, weil man kann niemanden, wirklich niemanden vertrauen. Man muss immer Plan A, B, C haben. Ich habe es immer. Und man sagt nie die Wahrheit, wo man sich befindet. Das ist das. Das ist diese Formular ist, dass die Locations, wo man dreht oder man interviewt oder man isst, sollte für keinen bekannt sein.
Nur bei deinen engsten Freunden, die dir
auch nicht helfen, denen. Auch nicht nein, weil you never know. Die können es nur einfach aufs guts Herzen jemandem erzählen und das ist nicht die richtige Person. Aber es gibt immer eins oder zwei Menschen, die wüssten immer, wo ich war. Logistics, jeden Tag habe ich das gewechselt. Wenn wir zum Beispiel rechts rausgegangen, dann am nächsten Tag bin ich links rausgegangen. Gepanzerte Wagen manchmal, manchmal nicht. Manchmal lokale Wagen waren viel besser. Also ich mache sehr viele Recherchen und habe ich auch mit vielen Leuten geredet, die ich vertraue, um diese Regionen ein bisschen besser kennenzulernen voraus. Bevor. Aber ich habe auch Entscheidungen getroffen. Ich war zwei oder dreimal da, wo ich absolut keine Interviews führen könnte. Ja, es hat gekostet, aber wie? Aber es war eine Entscheidung für meine eigene Sicherheit. Bin ich zurückgekommen, zwei Wochen, weil es gab so viele Attentäter und sehr viele Demonstrationen. Ich könnte mich nicht von diesem Haus bewegen. Für zwei Wochen bin ich wieder nach München gekommen. Ich habe nur einfach gearbeitet auf meinem Computer. So, solche Sachen passierten auch schon.
Ist auf irgendeiner Liste gestanden?
Bestimmt. Bestimmt.
Und das sind nicht nur die Taliban?
Es gibt über 18, ich glaube 20, wenn ich mich nicht irre, 18 oder 20 Extremistengruppen in Afghanistan. Und wir kennen nur die Taliban und ISIS oder Daesh, was die da sagen. Es gibt viel mehr. Und die sind von korrupten Leuten bis zum Militärischen, es ist alles. Und es ist viel komplizierter, über Afghanistan zu reden. Oder für mich ist es, es bringt mich zum Lachen oft, wenn ich in Konferenzen gehe und dann sehe ich, wer da steht als Experten über Afghanistan und die Projections oder Projektionen oder was passieren würde in einem Jahr oder zwei oder drei Jahre sogar. Und sage ich,
die diese Prognosen treffen.
Prognosen, genau. Keine kann eine Prognose da geben. Wir wissen nicht nächste Woche, was passiert. Genau, das haben wir erlebt vor ein paar Wochen, wo drei ganz große Bomben sind explodiert innerhalb von 10 Tagen. Oder diese ganz große Bombe in 2017, im Mai 2017, die Hälfte von Deutsche Botschaft im Luft gesprungen hat. Ja. Und solche Sachen kann niemanden voraussehen. Sogar die Experten nicht. Die Experten, die dort leben. Aber wenn man jemanden von einem Compound, die ganz geschützt ist, und ich nenne keine Namen von Institutionen, weil die sind in kleine Compounds, die eine Stadt innerhalb von Stadt Kabul ist und die sehen nie die Straßen von Kabul, dann frage ich mich, ob die wirklich die Experten von Afghanistan sind, weil die haben nie einen ganz normalen Mensch auf die Straße oder auf die Straßen von Kabul oder Bazaars von Kabul oder eine andere, ich meine die andere Städte sowieso nicht, aber nur weil man ist in eine Compound, die ganz gesichert ist von die westliche Seite, bedeutet nicht, dass man Expert oder Expertin von Afghanistan ist.
Ja. Bei welchen Frauen, die du porträtiert hast, war es besonders schwierig, die zu sprechen?
Dass die mir keine Antwort gegeben haben, meinen Sie?
Dass du sie sprechen konntest.
Okay. Die waren schon offen, muss ich ehrlich sagen. Viele waren sehr, sehr offen, fast alle, weil die wollten ihre Geschichten rausbringen und die haben es satt. Das ist das. Die haben es satt, um sich unterdrücken lassen. Die wollen nicht, dass jemand die unterdrückt. Die haben es satt. Die wollen wirklich einen Tag in Freiheit leben, als ihre ganze Leben unterdrückt zu leben. Und diese Kraft kommt, ich glaube, weil die haben so viel erlebt. Und die wollen nur einfach ein normales Leben führen, genau wie alle anderen. In ihre eigene Weg und in ihre eigene Kultur. Und hier muss ich wieder nochmal sagen, dass Afghanistan ist eine sehr, 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 sehr konservative Land immer gewesen. Nicht jetzt, vor 40 Jahren, vor 100 Jahren, immer in der Geschichte von Afghanistan. Nur diese drei, vier große Städte waren immer ein bisschen offener mit diesen Minijups und alles, was möglich ist. Das sind die 60er und 70er Jahren. Aber wenn man außerhalb von Kabul ging, das war immer so. Es hat sich nichts geändert. Und diese Traditionen, die da behalten wollen, Unterdrückung von Frau und Ausbildung und solche Sachen, ich spreche nicht von das. Ich spreche von deiner Kultur, die immer ein bisschen konservativer war, als zum Beispiel in Deutschland. Und das muss man denen auch, das muss man respektieren. Die haben das Recht, konservativ zu sein. Ausbildung und Unterdrückung von Frauen, das ist eine andere Geschichte. Aber weiß ich nicht, ob es möglich ist, diese zwei voneinander zu trennen. Mhm. Es wird sehr, sehr lange dauern, mhm, bis die Einstellung von Menschen und Afghaner selber sich ändert.
Ja. Einmal bist du selbst einem Selbstmordattentat durch eine glückliche Fügung entkommen, hast du mir erzählt. Du wolltest in Kabul eine Abendveranstaltung besuchen und hast glücklicherweise plötzlich ein Interview bekommen und bist da nicht hin. Und ich glaube, es gab noch ein weiteres Interview, wo auch unmittelbar in eurer Nähe eine Bombe eingeschlagen ist.
Sehr oft, nicht nur zweimal, sehr oft.
Du machst trotzdem weiter?
Ja, vielleicht, weil es nicht passiert ist. Um Gottes Willen. Ich sollte, wenn man darüber zu viel und zu oft denkt, dann macht man sowas nicht. Leute wie ich, die wirklich dafür brennen, und es geht nicht weil man verdient kein Geld in solche Sachen, es geht nicht um eine Existenz oder finanzielle Geschichten oder politische Geschichten oder was, es geht wirklich um irgendwas zu ändern. Und es ändert sich. Jede Reise habe ich dann neben dem Buch und dem Film habe ich andere Sachen auch gemacht. Habe ich Programme gebaut oder Beratungen gegeben für viele verschiedene Leute und Institutionen. Und man sieht diese Resultate sofort, weil die so hungrig sind nach diesen Informationen. Und ich glaube, dass wenn man seine Leidenschaft, richtige Leidenschaft findet, dann es gibt kein Zurück mehr. Man denkt nicht an die, Entschuldigung, man denkt nicht an die negative Sachen wieder. Und für mich, ich passe auf, meine Logistik und so, weil wenn man, ich habe auch Ängste, das sage ich nicht, dass ich keine Ängste habe. Ich habe zwei Mädchen und das Erste, was...
Mama.
Ich bin Mama von zwei Mädchen und da, das Erste, was kommt vor mir, sind diese zwei Mädchen. Und dafür will ich da sein für ihre Leben, so lange wie möglich. Aber dann, meine Leidenschaft und meine Liebe geht auch an meine Arbeit. Und das ist keine Arbeit. Ich arbeite nicht.
Das ist eine Berufung.
Es ist eine Berufung und ein Leben für mich. Und ich habe es gefunden.
Dann ist das Bild mit der Seele, wo der Mut dann zu Hause ist,
genau,
wahrscheinlich sehr passend, weil man das gar nicht greifen kann, woher diese Kraft so kommt. Da gibt es zum Beispiel schon ganz junge Mädchen, die so unglaublich mutig sind, dass man sich eigentlich nur verneigen kann. Wie beispielsweise Rubaba Mohammadi, die 16-Jährige sagt zum Beispiel, ich möchte allen Mut machen, die eine Behinderung haben und die glauben, dass sie ihre Träume unmöglich erfüllen können. Ich sage ihnen, es ist möglich. Was hat dich an diesem jungen Mädchen begeistert?
Diese Mädchen, obwohl sie, leider ist sie mit Beschränkungen auf diese Welt gekommen, aber ihre Seele und ihre Kraft und ihre Charakter, sie spricht, ob sie hat das gesamte Leben, sie ist 80 Jahre alt und sie hat das gesamte Leben schon gesehen und um was es geht, die Philosophie hinter das Leben, sie hat es schon verstanden. Und so viel Leben steckt in diese kleine Mädchen. Sie kann nicht laufen, sie kann nicht trinken ohne, ich meine, sie kann nicht ihre Hände und Füße benutzen, aber trotzdem kreiert sie durch ihre Kunst
sie Leben. Sie malt mit dem Mund.
Genau, sie malt mit dem Mund. Und was kommt raus von dieses Mädchen, diese Hoffnung? Und sie inspiriert so viele Leute. Und sie ist da und sie sagt, wenn ich das kann, was ist dein Problem? Wirklich. Und sie spricht so. Und diese Kraft und Mut, ich glaube, dass sie hat es man ist damit ein bisschen schon geboren auch. Und sie hat diese Leadership Quality schon sehr, sehr früh erkannt und ihre Eltern haben es erkannt.
Du hast lauter mutige Frauen porträtiert, egal welche Geschichte man sich da ansieht, es berührt einen zutiefst und diese Frauen haben alle einen Mut und irgendwie die Fähigkeit, entweder die Ängste im Zaum zu halten oder sie einfach auf die Seite zu drücken. Es ist dann diese Leidenschaft, es ist dieses Beseeltsein von etwas, sich berufen fühlen oder denkt man sich, naja, es kann mich morgen treffen, mache ich jetzt aus dem Augenblick das Beste, was ist es? Also ich glaube, wir, die wir hier relativ gesättigt und immer sicher gelebt haben und leben, wir können das gar nicht so begreifen, alleine wenn man es hört, wird einem schon ganz anders.
Ich glaube, es ist ein bisschen von alles. Man muss die Leidenschaft finden. Ich glaube, das ist mein Motto im Leben. Wenn man das macht, was man liebt, man denkt nicht mehr. Man lebt einfach. Und das ist das Beruf.
Vielleicht ist die Liebe ein schöner Vergleich, denn wenn man frisch verliebt ist, dann macht man auch alles.
Alles an
und findet man alles nicht, genau. Andere aus und hat so einen besonderen Schutz.
Genau. Und da, ich meine, weil es braucht sehr viel Kraft, sowas zu machen, was die da machen, dieser Kampf, ist es eine Tag und Nacht 24/7 Kampf. Und es hat keine Ende. Und die sind die aus meiner Sicht, die sind die richtige, die wahre Heldinnen und Aktivisten. Es gibt sehr viele Leute, die sich Aktivisten nennen. Aber ein paar Mal, ich meine, das ist toll, dass viele Leute das machen, egal ob es einmalig ist oder jahrelang ist, aber die leben das jeden Tag mit bewusst, machen sie das und die wissen, dass es kann denen das Leben kosten. Ja. Und die sind dafür bereit. Ich glaube, dass die haben das akzeptiert. Dass es kann mein Leben nehmen, aber dafür bewege ich, ja, und bewege ich sehr viel.
Zu deinem Buch erscheint jetzt ein Dokumentarfilm, der ist vor wenigen Tagen fertig geworden. Und dieser Film,
der heißt We the Women of Afghanistan,
A Silent Revolution.
Genau.
Warum heißt er anders als das Buch?
Weil es hat seinen eigenen Charakter, finde ich. Ich wollte nicht, dass es ist basiert auf das Buch, aber es ist nicht, die sind nicht alle die gleichen Frauen, die ich porträtiert habe. Und in diesem, ich meine, es gibt so viel, die ich wollte erzählen in diesem Buch auch. Und leider kann man nicht eine 2000 Seite Buch schreiben. So für mich es gibt eine ganz, ganz kleine, aber ganz ruhige, aber sehr, 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 sehr kräftige Revolution, die passiert. Und für mich, das war diese, ja, wenn man 3 Jahre lang alles, was ich getan habe für dieses Buch, durchlebt und dann das Buch geschrieben habe und dann Präsentationen gegeben habe für ein Jahr lang in Deutschland und Umgebung, dann hat man einen anderen Winkel auf einmal entwickelt. Mhm. Und da bin ich wieder zurückgegangen und habe ich vieles anders gedreht, aber auch bin ich in die gleiche Schiene geblieben. Aber dann meine Frage war, gibt es eine Revolution? Gibt es eine ruhige Revolution? Das war die Frage, die ich wollte beantwortet haben.